Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage.
Am 5. Mai 1945 wird das kleine Dänemark von Nazi-Deutschland befreit. Fast alle Wehrmachtssoldaten ziehen ab, doch über 200.000 Flüchtlinge aus Deutschland, die bleiben. Und mit ihnen das Dilemma, wie umgehen mit Menschen aus dem Land, das noch wenige Tage zuvor das eigene Land besetzt hat. Johannes Kulms erzählt die Geschichte eines deutschen Flüchtlings von damals, eine Geschichte von Verlust und Versöhnung. Und von einem Museum, das versuchen will, dieses relativ unbekannte Kapitel in Dänemark aufzuarbeiten und ins Heute zu holen. Und das ausgerechnet in dem Land, das sich immer stärker abschottet gegen Flüchtlinge.
Joachim Hanke steht an einer Hafenmauer und blickt einer großen weißen Fähre nach. Zum Greifen nah gleitet sie vorbei in Richtung Ostsee.
Die geht, glaube ich, auch, die geht nach Schweden.
Hier fahren jeden Tag mindestens, keine Ahnung, wie viele Fähren, ein Dutzend Fähren rein und raus?
Ja, und zwar in Richtung Dänemark, das ist die Hauptstrecke. Dann nach Schweden, Trelleborg, geht auch nach Finnland eine Strecke und es gibt eine Verbindung auch nach Kiel bzw. Lübeck. Das sind so die Richtungen, die hier gefahren werden.
Heute gehören die großen Fährpötte nach Nordeuropa fest zum Hafenalltag in Rostock-Warnemünde. Vor 77 Jahren war das anders. Der Zweite Weltkrieg war damals fast vorbei. Und ziemlich genau an dieser Stelle ging Joachim Hanke am 1. Mai 1945 an Bord eines Schiffes. Er war damals 4,5 Jahre alt. Hanke schaut hinaus auf die Ostsee. Er trägt eine Sportbootjacke und ein Baseballcappy auf dem Kopf. Der 81-Jährige hat nur noch bruchstückhafte Erinnerungen an die Flucht. Doch eine Szene ist ihm im Gedächtnis geblieben.
Als wir dann hier aufgebrochen sind und im Prinzip wenige Kilometer aufs Wasser geschoben wurden, aus Angst der Frauen vor den Russen, da habe ich in Erinnerung, dass wir also am 1. Mai dann von russischen Panzern beschossen wurden. Und ich habe eben die Geschosse in Erinnerung, die vor uns ins Wasser plumpsten, weil wir weit genug draußen waren.
Wissen Sie, können Sie noch mal beschreiben, was war das für ein Schiff, was war das für ein Boot, das Sie damals auf die Ostsee gebracht hat?
Na, es war ein Minensuchboot, also ein militärisches Boot, mit dem wir hier rausgefahren sind. Und das war eines der letzten, was hier mit Frauen und Kindern von Warnemünde beladen, eigentlich nur für die kurze Zeit aufs Wasser geschoben wurde.
Doch schnell wurde klar, dass das Schiff nicht in den Hafen von Warnemünde zurückkehren kann. Der Kapitän nahm Kurs auf Richtung Kiel.
Es wurde aber festgelegt, Schleswig-Holstein kann keine Flüchtlinge mehr aufnehmen. Wir galten dann als Flüchtlinge, die neben den anderen, die aus dem Osten hier gelandet waren, versucht haben, in Schleswig-Holstein runterzukommen. Und da das nicht gelang, Dänemark gehörte ja zu dem Zeitpunkt noch zu den besetzten Gebieten, hat man festgelegt und befohlen, dass wir nach Dänemark weiterfahren.
Unterwegs nach Dänemark sei das Schiff unter Beschuss gekommen von Flugzeugen der Alliierten. Womöglich waren es die Bomber, die am 3. Mai 1945 in der Lübecker Bucht irrtümlicherweise die Kap Arkona und den Frachter Thielberg versenkten. Mehr als 7000 KZ-Häftlinge kamen dabei ums Leben, wie Hanke später erfahren sollte. In Nyborg, auf der Insel Fünen, erreichte die Familie Hanke schließlich dänischen Boden.
Und da ist auf einer Halbinsel ein Schloss, Holkenhafen. Und die Wehrmacht hatte dieses Schloss okkupiert. Und wir sind dorthin gebracht worden und waren dort eben doch für ein paar Monate. Allerdings auch unter sehr miserablen Bedingungen. Und dort ist auch mein Bruder verstorben, nachdem dort alle Krankheiten auch durchgelaufen sind durch dieses Schloss.
Millionen von Deutschen fliehen in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs aus Mittel- und Osteuropa vor der heranrückenden sowjetischen Armee. Die meisten von ihnen flüchten zu Fuß oder auf überfüllten Schiffen über die Ostsee nach Deutschland. Doch rund 200.000, vielleicht sogar 250.000 kommen, wie Joachim Hanke, nach Dänemark. Das Land hatte damals 4 Millionen Einwohner. Das Königreich wird am 5. Mai 1945 von Nazi-Deutschland befreit. Fast alle Wehrmachtssoldaten ziehen schnell ab.
Ja.
Doch die deutschen Flüchtlinge bleiben. Und mit ihnen eine für Kopenhagen unangenehme Frage. Wie umgehen mit den Menschen aus dem Land, das noch wenige Tage zuvor Dänemark besetzt hatte?
Nu har vi i hvert fald, hvad det hedder, stop her. Fordi jeg gerne lige vil vende med jer, at vi faktisk går ind på en kirkegård.
Jetzt gehen wir auf einen Friedhof. Wie sollten wir uns da verhalten?
Mit Respekt.
Genau, mit Respekt.
Andet Respekt. Ordet Respekt er rigtig godt.
Truls Ricknagel ist groß und kräftig. Schon viele Dutzende Male hat der Museumsmitarbeiter Schulklassen über das Gelände am Ortsrand von Oxbøl geführt. Die etwas verschlafen wirkende 3000 Einwohnergemeinde liegt in Jütland, nur wenige Kilometer von der Nordseeküste entfernt. Während des Kriegs betrieben die Deutschen eine Militärbasis in Oxbøl. Wenige Monate nach dem Abzug wurden Zehntausende deutsche Flüchtlinge in den Baracken interniert. Durch die 35.000 deutschen Vertriebenen wurde Oxbøl zur fünftgrößten dänischen Stadt und zum größten Lager für deutsche Flüchtlinge im Königreich. Fast alle Gebäude wurden später abgerissen, das Lager ist verschwunden. Heute erstreckt sich auf dem früheren Gelände des Flüchtlingslagers ein dichter Wald. Von einem kleinen gepflasterten Parkplatz führt eine Metallpforte auf einen kleinen Friedhof. Deutsche Kriegsgräberstätte Oxbøl steht am Eingang, auf einem grauen Grabstein in weißen Buchstaben. 1796 Personen sind dort begraben, zwischen Laubbäumen und Rhododendronbüschen. 121 waren deutsche Soldaten. Die anderen 1675 waren deutsche Flüchtlinge. In Reihen stehen auf der Rasenfläche dutzende kniehohe Kreuze zusammen und markieren die Gräber. Truls Ricknagel hält inne. Die 29 Jugendlichen einer dänischen Schule bilden einen Kreis um ihn herum.
Hier um uns herum liegen sehr viele Kinder. Es sind Säuglinge. Wenn wir hier über Geschichte sprechen, dann sprechen wir über vergessene Geschichte. Denn über die deutschen Flüchtlinge wurde bisher sehr wenig gesprochen. Und wenn wir hier stehen, dann kann man sich fragen, wie kann es sein, dass mit den Kindern so viele unschuldige Menschen gestorben sind? Dafür muss es doch eine Erklärung geben. Da hinten, in dem anderen Bereich des Friedhofs, liegen viele ältere Menschen. Das ist traurig, aber wir wissen, dass alte Menschen nun mal irgendwann sterben. Aber hier liegen eben sehr viele Kinder. Und da müssen wir eine Antwort finden.
Mehrere hundert Kinder und Jugendliche wurden auf dem Friedhof von Oxbøl beigesetzt. Viele wurden nur ein paar Monate alt. Wie es dazu kommen konnte, darüber entwickelte sich in Dänemark zu Beginn der 2000er Jahre eine heftige Diskussion. Ausgangspunkt waren die Nachforschungen der dänischen Ärztin und Historikerin Kirsten Lülloff. Ihr Vorwurf? Letztendlich seien dänische Behörden und Ärzte 1945 für den Tod tausender deutscher Kinder verantwortlich gewesen. Weil die Deutschen damals als Feind gesehen wurden, hätten sie sich geweigert, den kranken Kindern zu helfen. Lülloffs Darstellung ist umstritten. Das erklärt Truls Ricknagel auch den dänischen Teenagern und spricht von einem Mythos. Denn viele Kinder seien infolge der Strapazen der Flucht aus Osteuropa in den letzten Kriegsmonaten gestorben. Zudem hätten sich auf dem engen Raum, in dem die deutschen Geflüchteten in Dänemark schließlich zusammenlebten, Krankheiten schnell verbreitet. Und trotzdem bleibt der Tod der vielen Kinder ein trauriges Kapitel, das die Schrecken von Flucht und Vertreibung, aber auch der Grausamkeit des Krieges deutlich macht. Auch Silvia lässt das Thema nicht kalt. Zwar hat sie von den deutschen Flüchtlingen in Dänemark nach 1945 schon gehört, aber nicht die Details über die Kinder, erzählt mir die 15-jährige Schülerin.
It's more special because you get more insight and more knowledge on.
Die Führung hier in Oxbøl ist etwas Besonderes, weil man mehr erfährt über die Zeit, aber auch besser das Thema aus einer anderen Perspektive verstehen kann, als wenn man nur in einem Klassenraum sitzt.
Ein paar Schritte hinter ihr läuft ihr Mitschüler Tristan. Wie er sich gerade fühlt?
I don't know. I feel like it's. I don't know what to say. It's complicated.
Deutsche als Opfer eines Krieges, den die Nazis selbst begonnen haben. Das war anfangs auch für ihn neu. Camilla ist eine der Lehrerinnen, die die Klasse an diesem Tag begleitet. Sie hat Verwandte in Deutschland und findet es wichtig, dass die Jugendlichen diesen Ort kennenlernen.
Because we have to see more than one side of history. We usually hear about the winners.
Wir müssen Geschichte aus verschiedenen Perspektiven sehen. Wir schauen meistens immer auf die Gewinner, aber müssen doch auch auf die Nachwirkungen sehen. Verstehen, dass die deutschen Flüchtlinge damals gewöhnliche Menschen waren. Und dass all dies nicht weit weg von uns geschah. Was wir verstehen müssen, ist, dass die Deutschen nicht nur Feinde waren, sondern eben auch gewöhnliche Menschen. Und auch die Dänen waren nicht nur Heilige, sondern eben auch ganz gewöhnliche Menschen.
Natürlich weiß auch Joachim Hanke, dass die Deutschen im Zweiten Weltkrieg furchtbare Dinge getan haben. Und kann deshalb auch nachvollziehen, dass viele Dänen deutsche Flüchtlinge unmittelbar nach der Besatzung eben nicht mit offenen Armen empfangen haben.
Da hat sich eine Wut aufgebaut, die man eben irgendwie abgelassen hat. Und wir waren nun, nachdem die eigentlichen Besatzer weg waren, waren wir für sie die neuen Besetzer.
Hanke sitzt jetzt zu Hause in Rostock-Warnemünde am Esstisch und erinnert sich an die 2 Jahre, die er und seine Familie in Dänemark nach Kriegsende verbracht haben. Auf der Insel Fünen, wo die Hankes zunächst ankamen, seien er und sein damals 1 Jahr alter Bruder sehr schnell krank geworden.
Und wir lagen auf Stroh, es gingen dort die Krankheiten durch und ich glaube 150 Leute lagen dort auf engstem Raum. Trotzdem, wenn das auch wie Schloss eigentlich verführerisch klingt und romantisch, fehlte aber jegliche Romantik. Und dass dann mein Bruder eigentlich meiner Mutter aus den Armen gerissen wurde und dann eben auf dem Friedhof dort in Lüneburg begraben wurde.
Und Sie wissen auch, es gab damals, Ihr Bruder hat gar keine ärztliche Behandlung bekommen. Oder ist das was, wo Sie sagen, vielleicht hat er sie bekommen, aber es war zu spät?
Ja, es war aber auch, war wohl auch zu spät oder er hat eine Spritze bekommen, wo wir nicht genau wissen, was war das für eine Spritze. Auf jeden Fall ist er kurz darauf verstorben. Mhm. Es hat also kein Heilungsprozess stattgefunden, sondern das Gegenteil ist passiert.
Die Siegermächte hatten der dänischen Regierung kurz nach Kriegsende zu verstehen gegeben, dass es eine große Herausforderung sei, die vielen Kriegsflüchtlinge in Deutschland zu versorgen. Und dass Kopenhagen die rund 250.000 deutschen Vertriebenen auf unbestimmte Zeit im Land behalten solle. Die dänische Regierung brachte sie in zentralen Lagern unter, um sie besser kontrollieren zu können. Das größte Lager entstand in Oksbøl an der dänischen Westküste. Dort, wo Truls Ricknagel heute immer wieder Schulklassen über das ehemalige Lagergelände führt. Und Ende Juni Dänemarks zentrales Fluchtmuseum eröffnen soll, das auch diese Geschichte erzählen möchte. Joachim Hanke und seine Familie trafen im Herbst 1945 in Oksbøl ein.
Das sind nur Fetzen, die man als Kind noch so schemenhaft in Erinnerung hat. Die zum Beispiel, dass wir dort nachts angekommen sind und dann uns dort in dem Pferdestall, der uns zugewiesen wurde, dort in 3 Etagen Betten auf engstem Raum dort wiederfanden und eigentlich erst am nächsten Morgen richtig erkannt haben, wo wir gelandet sind.
Was haben Sie dann erkannt oder was haben Sie dann gedacht, wo sind wir hier gelandet?
Ja, eben in einem Pferdestall, wie ein Pferdestall aussieht, mit Betonrinnen, mit den Eisen an den Wänden zur Befestigung der Pferde, mit provisorisch eingeteilten kleinsten Räumen, wo auf wenigen Quadratmetern bis zu 6 Personen untergebracht waren. Und dann eben eigentlich das wahre Elend eigentlich sich dann auch in dem Essen ausdrückte, was wir dort bekommen haben, wo wir relativ einseitig ernährt wurden.
Hanke berichtet von der Eiseskälte im Winter 1946-47 und von anderen Flüchtlingen im Pferdestall, die sich Leichensäcke der Wehrmacht überzogen und in der Nacht ständig versuchten, in dem engen Raum umherzugehen, um gegen die Kälte anzukämpfen. Während seiner Zeit in Oksbøl habe er sich wie ein Gefangener gefühlt. Denn die Flüchtlinge wurden bewacht und durften die frühere deutsche Militärbasis nicht verlassen. Kontakt zur dänischen Bevölkerung jenseits des Zauns war verboten.
Aber es gab einen Alltag. Es gab ja auch in dem Lager ein Kino, ein Theater. Und die vielen Flüchtlinge setzten sich ja auch aus unterschiedlichen Berufsgruppen mit zusammen und haben das Leben dort im Lager organisiert. Und man hat versucht, sich mit der Situation abzufinden. Aber man lebte eben doch hinter Stacheldraht und unter doch starker Bewachung der dänischen Polizei.
Klaus Kjeld Jensen kann sehr gut nachvollziehen, dass Joachim Hanke bis heute den Dänen Vorwürfe macht. Ja, es habe in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs in Dänemark Ärzte gegeben, die deutsche Kinder nicht behandelt hätten, weil sie die Rache der dänischen Widerstandsbewegung fürchteten, sagt Jensen. Doch das habe mit Ende des Krieges schlagartig aufgehört.
Wir müssen unterscheiden zwischen den letzten Kriegsmonaten und den 4 Jahren, die danach folgten. Die Gefühle gegenüber den deutschen Flüchtlingen haben sich verändert. Aber ich verstehe sehr gut die Gefühle von jemandem, der hier vielleicht als kleines Kind war und von den Dänen beschimpft wurde.
Für Jensen ist Oxbøl ein besonderer Ort mit einer besonderen Geschichte, die gerade in diesen Tagen sehr wichtige Fragen aufwirft.
It is a story about someone one day being you are occupied by this foreign country.
Stell dir vor, dein Land wird von einem anderen Land militärisch besetzt. Und einen Tag später musst du plötzlich ein humanitäres Problem lösen. Gestern noch waren diese Menschen dein Feind und plötzlich sind sie Kriegsopfer. Wie gehst du damit um? Das ist doch eine ethisch sehr spannende Frage.
Jensen ist 55 Jahre alt. Er hat ein freundliches Gesicht und kleidet sich wie ein britischer Gentleman. Jensen ist Direktor der Museen in der Kommune Varde, zu der auch die Gemeinde Oxbøl gehört. Schon bei seinem Bewerbungsgespräch für den Chefposten habe er vor 15 Jahren für die Idee geworben, auch in Oxbøl ein Museum zu errichten. Ein Museum, das die Geschichte der deutschen Flüchtlinge in Dänemark erzählt. Nach fast 10-jähriger Vorbereitung steht das Projekt nun kurz vor dem Abschluss. In wenigen Wochen soll das Museum eröffnen. Bei unserem Treffen Anfang Mai laufen die Arbeiten auf Hochtouren an den beiden roten Backsteinbauten. Sie gehören zu den wenigen erhaltenen Gebäuden aus der Lagerzeit. An vielen Ecken wird noch gesägt und gebohrt. Anderswo wird der Boden verlegt und das Dach neu eingedeckt. Jensen läuft nun durch einen langen Trakt, in dem im Zuge der Arbeiten fast sämtliche Zimmerwände entfernt wurden. Das Gebäude diente den deutschen Soldaten im Krieg als Lazarett.
It was built from the Wehrmacht and as a hospital for soldiers.
Dieses Gebäude wurde von der Wehrmacht errichtet. Während des Kriegs wurden hier 10.000 deutsche Soldaten auf ihren Einsatz an der Ostfront vorbereitet. Und vor oder nach ihrem Einsatz kamen einige von ihnen her, um wieder gesund zu werden. Und als hier nach dem Krieg ein Flüchtlingslager entstand, lag es nahe, es weiter als Krankenhaus zu nutzen.
It was obvious to use it as a hospital for the refugees as well.
Klaus Kjeld Jensen wurde in den 1960er Jahren in einem Nachbardorf von Oxbøl geboren. Als Kind spielte er gerne unter dem großen Tisch seines Großvaters und wunderte sich über die vielen Hakenkreuze auf dem Holz. Der kleine Junge erfuhr, dass sein Opa das Möbelstück nach der Auflösung des Flüchtlingslagers für seine Schneiderei erworben hatte. Den Tisch gibt es noch immer. Heute steht er bei den Jensens zu Hause im Wohnzimmer als Esstisch.
Because you see, after the demolishing of the camp,
nach der Zerstörung des Flüchtlingslagers wuchs hier ab 1959 wieder der Wald. Die Geschichte der Flüchtlinge geriet dann ziemlich schnell in Vergessenheit. Als wir vor 10 Jahren mit dem Museumsprojekt begannen, war es tatsächlich so, dass selbst von den Leuten, die nahe des Geländes wohnen, kaum noch jemand von dem Lager wusste. Vielleicht einer von 10.
Flucht soll das neue Museum heißen, zu Deutsch Flucht, und den BesucherInnen nicht nur erklären, unter welchen Bedingungen damals die deutschen Flüchtlinge nach 1945 in Dänemark lebten, sondern auch vermitteln, wie es sich eigentlich anfühlt, auf der Flucht zu sein und in ein fremdes Land zu kommen. Und es soll den Bogen in die Gegenwart spannen. Nicht nur die Schicksale der deutschen Flüchtlinge sollen beleuchtet werden, sondern auch die Flucht von Menschen aus Afghanistan, Somalia oder Syrien. Auch die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine sollen in der Ausstellung Thema werden. Jensen steht jetzt in einer Ecke des sanierten Krankenhausgebäudes. Hier liegen zukünftige Ausstellungsobjekte in Holzkisten, in einer ein Kupfergeflecht. Erst bei genauerem Hinsehen wird klar, dass es 2 Figuren sind.
So you can, what you can see here is the mother and a child. The mother sitting with the child on her knees.
Du siehst hier eine Mutter mit ihrem Kind auf dem Schoß. Beide stammen aus Syrien und kamen als Flüchtlinge nach Dänemark. Wir erzählen in der Ausstellung, wie sich ihre Beziehung zu dem Aufnahmeland verändert hat. Als die beiden aus ihrem ersten Urlaub nach Dänemark zurückkehrten, wollte das Kind den Boden küssen, weil es sagte, Dänemark ist jetzt mein Zuhause.
Das neue Museum in der Provinz, es soll das neue zentrale Museum Dänemarks werden, zum Thema Flucht. Das lässt sich bereits am Eingangsportal ablesen, das die beiden historischen Backsteingebäude miteinander verbindet. Es ist ein beeindruckender Rundbau, außen in oxidierendem Stahl, innen mit Holzverstrebungen, die an das Gewölbe einer Kirche erinnern. Entworfen wurde der Neubau vom dänischen Star-Architekten Bjarke Ingels. Finanziert wird das Projekt von der Regierung in Kopenhagen und privaten Geldgebern. Auch die deutsche Bundesregierung in Berlin sowie die schleswig-holsteinische Landesregierung beteiligen sich finanziell am Fluchtmuseum. Nicht um Zahlen soll es gehen, sondern um Gesichter und Geschichten. Vielleicht keine schlechte Idee in einem Land wie Dänemark. Seit vielen Jahren schottet sich das Königreich immer stärker von Migranten und Geflüchteten ab. Auch die Sozialdemokraten sind längst auf diesen knallharten Kurs eingeschwenkt und haben auch deswegen 2019 die Wahl gewonnen. Aber was denken Geflüchtete, die in jüngster Zeit nach Dänemark gekommen sind, über das Museumsprojekt und das politische Klima im Land? Über den dänischen Flüchtlingsrat bekomme ich Kontakt zu Bo Nygaard. Der 77-Jährige lebt in einem Nachbardorf von Oksbøl und nimmt mich mit zu einer Familie, die vor rund 20 Jahren aus Myanmar nach Skandinavien geflohen ist. Um 19 Uhr sitzen wir im Wohnzimmer der Familie Lum. Ich habe einen kleinen Apfelkuchen als Gastgeschenk mitgebracht und bekomme Kaffee dazu. So ein Kaffeekränzchen gehöre schließlich zum dänischen Brauchtum dazu, erklärt mir Bo.
Is it a tradition in Denmark to have coffee at 7 o'clock in the evening?
A tradition to get something to eat when one from outside is coming in.
Yeah.
Get a cup of coffee. It's very tradition.
That's good. I love Denmark.
Am Tisch sitzen Chan Lum und seine Frau Wan. Auch ihre beiden Töchter Rebecca und Elisabeth sind dabei. Elisabeth ist 10 Jahre alt und wird unser Gespräch ebenso wie ihre Mutter interessiert, aber schweigend verfolgen. Ich stelle eine einfach klingende Frage. Ist Dänemark ein offenes Land, das auch Menschen aus dem Ausland willkommen heißt?
Ja eller nein. Fordi måske det kan være mange flygtninge.
Ja und nein. Manchmal können es so viele Flüchtlinge sein, dass sie nicht allen helfen können und es kann Krieg geben. Dänemark ist ein kleines Land und die Wirtschaft ist ja nicht umsonst. Sie sind gut darin, Flüchtlinge oder Einwanderer aufzunehmen, aber vielleicht trifft das nicht auf alle zu 100% zu.
Neben ihm sitzt seine 17-jährige Tochter Rebecca. Ich bin eigentlich ziemlich unpolitisch, sagt sie, um sich dann doch ziemlich politisch zu äußern.
I'm not sure how to explain it nice, because I mean everybody has been nice to us.
Ich weiß nicht, ob ich nette Worte finde, um die Frage zu beantworten. Dänemark war nett zu uns und ich sehe es als mein Heimatland. Ich bin hier ja geboren und aufgewachsen. Aber es ist schwer, sich zu integrieren. Man fühlt sich immer außen vor, egal wie lange wir schon hier sind oder bleiben werden.
Es sei gut, dass Dänemark nun auch Flüchtlingen aus der Ukraine helfe. Eine ähnliche Offenheit hätte sich die Teenagerin auch 2015-2016 gewünscht, als viele syrische Geflüchtete sich auf den Weg nach Skandinavien machten. Doch wie kommt es, dass die Ressentiments, die immer wieder auch in offenen Rassismus abgleiten, so salonfähig sind in der dänischen Politik? Haben die Menschen hier Angst vor Flüchtlingen? Rebeccas Vater Chan schüttelt den Kopf.
Nein, das tue ich. Die Behälter muss gut behalten.
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass sie die Menschen gut behandeln wollen. Natürlich kann es auch einige geben, die Angst haben, aber das sind nicht alle.
Das Problem sei, dass schnell verallgemeinert werde, sagt Rebecca.
Well, on the social media you see a bad side of refugees because when
in sozialen Netzwerken werden negative Vorurteile über Flüchtlinge bedient. Es reicht, dass sich ein paar Leute anschreien oder im Zug daneben benehmen, dann wird nur auf die schlechten Seiten von uns geschaut. Dann wird gesagt, wenn die sich so benehmen, dann benehmen sich alle so, die nicht dänisch sind. Und das finde ich schade.
Quite bad to stereotype us like that.
Vielleicht liegt es an den Verlustängsten der Menschen, sagt Bo.
I presume the background is, did this here cost the government a lot of money?
Ich nehme an, dass viele die Frage stellen, wie viel Geld das Ganze kostet. Die Leute in meinem Alter und etwas jünger, die fragen sich, behalte ich meinen Job? Kriege ich weiterhin mein Geld oder muss ich kürzer treten? Wenn die Flüchtlinge mehr kriegen als ich, und ich kenne Flüchtlinge, nicht aus Myanmar jetzt, die lernen sehr, sehr gut, wie man Geld aus dem dänischen System ziehen kann, ohne arbeiten zu müssen.
Dass nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs nur wenige Kilometer von hier zehntausende deutsche Flüchtlinge in Oxbøl auf engem Raum zusammengelebt haben, davon hat Familie Lum noch nie gehört. Ich erzähle kurz davon und berichte auch von dem Museum, das im Sommer eröffnet. Das Museum werden wir mit der ganzen Familie besuchen, sagt Chan zum Abschluss und lächelt. Gut möglich, dass die Familie aus Myanmar dort zufällig auf Joachim Hanke aus Warnemünde trifft. Denn beide eint ein Schicksal, das Thema Flucht. Am nächsten Morgen sitze ich in aller Früh im Supermarkt von Oxbøl und trinke einen Kaffee. Auf einem Postkartenständer fällt mir eine Karte auf. Sie zeigt den deutschen Friedhof, auf dem auch die Flüchtlingskinder beigesetzt wurden. Direkt daneben ist eine Skulptur abgebildet. Die Skulptur ist rund 4 Meter hoch und steht nur ein paar Schritte entfernt vom Supermarkt. Seitlich an dem dunklen Steinsockel ist eine tonfarbene Figur angehängt. Sie hat keine Arme, doch der Kopf ist klar sichtbar. Der Blick der Figur scheint ins Leere zu gehen.
Ich bin schon öfter an der Skulptur vorbeigefahren, aber ich habe nie verstanden, wofür sie steht.
Nils ist Rentner und ist vor einem knappen Jahr nach Oxbøl gezogen. Gerade trägt er seine Einkäufe nach Hause. Später lese ich, dass die Skulptur mit der Geschichte der deutschen Flüchtlinge in Oxbøl offenbar nichts zu tun hat. Vom Flüchtlingslager hat Nils bereits in der Schule gehört. Auch er will das neue Museum auf jeden Fall besuchen, weil er sich für Architektur interessiert, aber auch für Geschichte.
Die Dänen waren nicht besonders freundlich zu den Deutschen, das ist sicher. Bis in die 60er Jahre war der Hass gegen Deutsche sehr groß, gerade bei unseren Eltern.
Meine Eltern sagten, bist du deutschfreundlich? Nein, aber wir sollen Deutsch lernen in die Schule. Aber unsere Eltern waren so angry about deutsche Sprache.
Nils hält nun inne. Er scheint, als würde er mit den Tränen kämpfen. Ich warte ab, erkundige mich dann vorsichtig, ob ich noch eine Frage stellen dürfe. Nils nickt. Ich sage, dass ich es gut verstehen könne, weshalb die Menschen in Dänemark nach Kriegsende die Deutschen derart behandelten. Hätte er sich damals einen anderen Umgang gewünscht?
I think it should have been better to handle the situation.
Ich denke, die Dänen hätten die Deutschen besser behandeln sollen und nicht mit Hass. Meine Generation hasst die Deutschen nicht. Wir mögen sie. Sie sind unsere Nachbarn.
Die Leute, wie, was soll ich sagen, die war in Nazi, ist tot.
Snakker bra tysk.
Tak.
Museumsdirektor Klaus Gjeld Jensen hofft, dass das neue Fluchtmuseum rechtzeitig fertig wird und wie geplant Ende Juni eröffnen kann. Wir laufen über einen der zahlreichen Waldwege über das frühere Lagergelände, wo an der Stelle der vielen Baracken und Häuser heute Bäume wachsen. Das Fluchtmuseum solle nicht eine bestimmte Sicht einnehmen, sagt Jensen. Und doch wünscht er sich, nicht zuletzt auch den PolitikerInnen von heute die Augen zu öffnen.
Ich würde Ihnen gerne sagen, dass wir ein großes Problem haben, auf der ganzen Welt. Es betrifft heute wohl an die 90 Millionen Menschen, die auf der Flucht sind. Und das Problem wird nicht verschwinden, indem man einfach die europäischen Grenzen schließt. Wir müssen uns mehr Mühe geben, die Krise zu lösen, anstatt neue zu schaffen.
Ihm geht es um Fragen, die am Ende immer ähnlich sind. Warum fliehen Menschen? Was erleben sie auf der Flucht? Und welche Erfahrungen machen sie in dem Land, das sie aufnimmt?
Die Stärke des Museumsstandorts Oxbøl ist doch, dass die Geschichte genau hier stattgefunden hat. Auf den Wegen und in dem Wald, durch den wir jetzt laufen.
Dann ist er an seinem persönlichen Lieblingsort angelangt. Umrahmt von einem dichten Ensemble aus Bäumen, erstreckt sich vor ihm eine saftig grüne Wiese, so groß wie ein halbes Fußballfeld. Genau an dieser Stelle habe es in den 1940er Jahren ein Theater für die deutschen Flüchtlinge gegeben. 850 Personen hätten auf den Zuschauerringen Platz gehabt.
Und ich finde diesen Ansatz von damals fantastisch. dass Kultur Medizin ist. Denn nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs sprach niemand von posttraumatischen Belastungsstörungen. Aber man wusste, dass die deutschen Flüchtlinge alle heftige Erfahrungen gemacht hatten und dass das Leben hier für sie hinter Stacheldraht auch ein Stressfaktor war. Da war diese Unsicherheit. Würden sie jemals wieder ihren Vater, ihren Ehemann oder ihren Bruder sehen? Würden sie wieder in ihre Heimat zurückkehren können?
They couldn't return to East Prussia.
Noch einmal zurück nach Warnemünde, an den Esstisch von Joachim Hanke. Viele seiner Erinnerungen an die Zeit in Oxbøl sind verblasst oder verschwommen. Andere dagegen noch ganz klar. Zum Beispiel, wie er als kleiner Junge durch ein Spalier von Dänen hindurchlief, die ihn als deutsches Schwein beschimpften.
Und ich denke, wenn man jetzt, wenn das Museum fertiggestellt ist, sich das ansieht, es ist irgendwie beeindruckend und, glaube, wachrüttelnd, wie man es auch falsch machen kann im Umgang mit Flüchtlingen. Und es kann nur die Hoffnung eigentlich machen, dass man also die Hilfebedürftigkeit und die menschliche Pflicht einer Hilfe gegenüber jemandem, der Hilfe braucht, auch wahrnimmt und dass man sich entsprechend darauf einstellt.
Als die Familie 1947 nach Warnemünde zurückkehrte, war die Wohnung längst von anderen Menschen belegt. Die Hankes zogen weiter und landeten am Ende in Sachsen-Anhalt. In der DDR wurde der junge Mann Ingenieur. Nach dem Mauerfall machte er sich selbstständig. Vor 15 Jahren ist Hanke zusammen mit seiner Frau Karin nach Warnemünde zurückgekehrt.
Ich sage mal insgesamt für mein Leben, dass mich das Glück verfolgt, mit einigen Abstrichen. Und jetzt bin ich überglücklich, dass es mir gelungen ist, hier oben eine Bleibe für meinen Lebensabend zu haben.
Also Sie haben im Grunde genommen das, was vielen ja nicht vergönnt ist, Menschen, die auf der Flucht sind, dass sie letztendlich an ihren Heimatort zurückkehren konnten.
Ja, und das betrachte ich wirklich als einen absoluten Glücksumstand, wo ich nun auch mit meiner Frau sage, wir sind angekommen. Wir sind dort angekommen, wo wir hin wollten, in Warnemünde.
Vielen Dank, Herr Hanke.
Bitte schön.
Johannes Kulms über die vergessenen Kinder von Oxbøl und Dänemarks neues Fluchtmuseum. Und in der nächsten Folge unseres Podcasts geht es, kein Witz, um Wunderheiler und Wunderheilerinnen. Ich bin Eberhard Schade, wir hören uns wieder.